So, 12 Uhr, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Landespressekonferenz vor dem Plenum. Herzlich willkommen, Daniel Haseloff, Fraktionsvize der AfD. Das ist heute Rede und Antwort. Und ich gucke in den Raum, wer möchte die erste Frage stellen? Dann stelle ich die erste Frage. Oder möchtest du die erste Frage? Dann stell du die erste Frage, ja. Henry.
Herr Haseloff, Sie hatten ja diese Woche Herrn Sellner zu Gast im Landtag. Zuvor gab es ja einige Kontroversen in Ihrer Partei bei der Anleitung in Brandenburg, wo die Parteispitze klar gemacht hat, also wir möchten Herrn Sellner bitte nicht einladen, weil es ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt mit dem und so weiter. Macht man das dann ganz bewusst hier, dass man so ein Zeichen setzt gegen Berlin und sagt, wir sind hier Thüringen und wir machen ohnehin, was wir wollen?
Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Nein, macht man nicht, weil es wurde ja auch nicht dahingehend problematisch gesehen, dass sich die Frau Coutré mit dem Herrn Sellner getroffen hat, sondern die Aussage war, dass keine gemeinsamen Veranstaltungen abgehalten werden und unter der Fahne der AfD. Und das hat Frau Coutré auch nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe Herrn Sellner eingeladen. Wir haben uns hier im Thüringer Landtag getroffen zu was völlig Normalen, was eigentlich Normalzustand sein sollte, und zwar, dass man sich austauscht, dass man sich unterhält. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, der Bundesspitze auf der Nase herumzutanzen. Wir arbeiten wunderbar mit den Bundesvorsitzenden zusammen. Die Bundesvorsitzenden genießen auch meinen vollen Respekt. Und ich glaube, Frau Weidel hat sich gestern auch diesbezüglich, denke ich, eindeutig positioniert.
Können Sie sich erklären, warum die Bundesspitze dann die Notwendigkeit sieht, diesen Besuch oder diesen Auftritt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ne? Besuch, Auftritt, Empfang, zu überprüfen? Ich meine, wenn das so ist, wie Sie gerade sagen, dann könnte man das ja einfach locker durchlaufen lassen. Aber Herr Brandner sah sich ja zumindest in der Pressekonferenz der Bundestagsfraktion gemüßigt, da nochmal eine Überprüfung, eine Überprüfung anzukündigen.
Durchaus, bisher ist noch nichts bei mir angekommen dahingehend.
Also Sie können sich das nicht erklären?
Naja, ich kann mir das dahingehend erklären, dass selbstverständlich der Bundesvorstand gerne informiert ist über Vorgänge, die stattfinden. Der Bundesvorstand war von meiner Seite aus nicht eingeweiht worden in dieses Treffen, weil ich die Nötigkeit dafür nicht gesehen habe. Und nochmal, der Unvereinbarkeitsbeschluss bezieht sich auf Mitgliedschaften. Und Herr Sellner war nicht hier, um AfD-Mitglied zu werden. Der bezieht sich nicht auf Treffen oder auf Gespräche, die geführt werden sollen. Und ich glaube, das hat Herr Brandner ja auch gesagt, das ist kein... Und wie hat er sich ausgedrückt? Unberührbarkeitsbeschluss,
genau,
glaube ich.
Unvereinbarkeit ist nicht gleich Unberührbarkeit, war das Wording. Vielleicht mal eine Frage, die mittelbar mit dem Thema zu tun hat. Sie haben ja Herrn Sellner und noch zwei andere Gäste hier gehabt. Wie finden Sie eigentlich diese Regelung, dass Abgeordnete drei Gäste ohne namentliche Kontrolle an der Wache mitnehmen dürfen? Finden Sie das gut? Also, oder ist Ihnen das egal?
Wenn es diese Regelung nicht geben würde, hätte ich ja Sellner angemeldet. Aber auch dann sehe ich ja keinen Grund, warum der Mann nicht hätte den Landtag betreten dürfen. Der ist nicht vorbestraft, der hat ein sauberes Führungszeugnis. Dementsprechend also wird jetzt hier in gute und in schlechte Besucher unterteilt im Thüringer Landtag. Das ist ja hoffentlich nicht der Fall. Und dementsprechend kann ich mich zu diesem...
Sehen Sie keine Notwendigkeit?
Nein, gar nicht. Warum?
Weitere Fragen?
Markus? Können Sie was sagen über das Remigrationskonzept von Herrn Sellner, wie Sie das verstanden haben und wie Sie das bewerten? Denn es gab ja in der AfD oder gibt in der AfD Kritik an bestimmten Art von Remigrationskonzept, zum Beispiel von Herrn Kraft.
Am besten, Sie fragen Herrn Sellner selber. Das wäre ja zum Beispiel auch mal ein guter Start, dass man vielleicht mit so einer Person auch mal selbst ins Gespräch kommt. Wir haben ein eigenes Remigrationskonzept, das, was wir hier für Thüringen ja auch schon vorgestellt haben in der Pressekonferenz, wo viele von Ihnen ja auch anwesend waren. Das unterscheidet sich vor allem darin, dass es wirklich Thüringen-spezifisch ist und nach Thüringer Recht und Gesetz abgebildet wird. Den ersten Ausfluss aus diesem Konzept wird es jetzt auch im nächsten Plenum geben, als Gesetzesentwurf zur Beseitigung der rechtsfreien Räume im Asylbewerbergesetz. Und das Konzept von Herrn Sellner ist ja abstrakt. Es ist ja nicht konkretisiert auf Ländergesetzgebung, auf Bundesgesetzgebung. Und dementsprechend unterscheidet sich das natürlich dahingehend schon, dass unseres genau nach der Gesetzgebung ist.
Okay. Nun habe ich Ihren Tipp schon, bevor Sie ihn ausgesprochen haben, wahrgenommen und habe Herrn Sellner selbst gefragt.
Sehr gut.
Und habe ihn gefragt, wie es denn war bei Ihnen so. Er hat ja nun ein anderes Remigrationskonzept als Sie. Was darüber sein, es geht ja darüber hinaus. Und ich sage, hat er da verspürt, dass Sie da so ein bisschen auch gerne so in seine Richtung gehen würden? Und dann sagte er mir, naja, Sie wissen doch, die stehen da mit einer Pistole am Kopf da, durch die Bedrohung, durch den Verfassungsschutz und können nicht so richtig sagen, was sie wollen. Dann finden Sie das auch so oder hat er Sie da völlig falsch verstanden?
Da hat er mich vermutlich falsch verstanden, weil ich sage, was ich denke und ich setze auch das um, was ich mir vornehme. Und das haben wir in dem Konzept getan. Und das Konzept, das haben wir Herrn Sellner auch vorgestellt, beziehungsweise in Teilen. Und also kann ich mit der Aussage, kann ich jetzt nichts anfangen.
Dazu?
Ich muss da trotzdem nochmal einhaken, weil Ihr Gast hat ja, der Unterschied ist ja, Sie haben ja immer und auch deutlich gesagt, Staatsbürger, egal mit welchem Hintergrund, ob Migrationshintergrund oder nicht, sind nicht betroffen und werden da auch entsprechend nicht behandelt. Ihr Gast aber sagt klipp und klar, auf Staatsbürger mit Migrationshintergrund sollte man Druck machen, dass sie freiwillig gehen. Haben Sie nicht Sorge, ich muss mal so fragen, nicht Sorge, dass Ihr eigenes Ding dann dadurch verwässert wird, wenn Sie sagen, ja, wir haben ja auch von dämonisiert gesprochen, von Ihrem Gast, aber Sie wissen, wo ich hin will, nämlich dass man dann den Gedanken haben könnte, ihr eigenes Konzept ist nur das öffentliche, aber eigentlich hätten sie es andersrum viel lieber.
Ja gut, das versuchen sie uns ja sowieso laufend zu unterstellen. Ja. Dass das, was wir vorlegen, ja eigentlich gar nicht das ist, was wir meinen. Ich meine, den Vorwurf, der trifft uns ja laufend. Ich kann Ihnen sagen, dass das, was wir hier in Thüringen vorlegen, das ist das, was wir meinen. Und das Konzept nochmal hält sich an Recht und Gesetz. Und daran sind wir gebunden, das ist uns bewusst und das werden wir auch dementsprechend umsetzen. Aber selbstverständlich haben wir auch die Situation, dass der Verdacht naheliegt, dass Staatsbürgerschaften erschlichen sind. Dazu gab es ja auch vergangenes Jahr viel Presseberichterstattung, dass Sprachtests gefälscht sind und sowas. Weswegen uns natürlich auch die Option offen steht, gewisse Staatsbürgerschaften zu prüfen. Das ist auch völlig rechtskonform. Ja? Im Staatsangehörigkeitsrecht ist das sogar betitelt, ich glaube unter § 35, dass man genau das tun kann und sie, wenn sie erschlichen wurden, auch aberkennen kann. Und sicherlich ist das auch ein Hebel, der unbedingt angewendet werden muss.
Ja? Wer entscheidet dann über die Aberkennung?
Die Behörden, die Gerichte wahrscheinlich am Ende.
Das bleibt so. Mhm. Okay.
Ich persönlich wahrscheinlich nicht, Herr Klaus.
Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, deswegen fragen wir Sie ja. Sie wollen aber, dass Sie gefragt werden, jetzt werden Sie gefragt.
Ja,
deswegen frage ich Sie mit Blick ins Plenum. Sie haben es eben, mal ganz kurz schon angeteasert. Beseitigung von rechtsfreien Räumen. Ja. Top 9 ist das der Tagesordnung. Was verbirgten sich hinter der Beseitigung von rechtsfreien Räumen in einem Gesetz? Also ich habe immer gesagt, im Gesetz gibt es keine rechtsfreien Räume.
Doch, die gibt es. Das haben wir Ihnen ja vorgelegt mit diesem Gesetzesentwurf. Und zwar, dass das Kirchenasyl beispielsweise nicht geregelt ist gesetzlich und auch die Härtefallkommission in Thüringen gesetzlich nicht geregelt ist, sondern lediglich als Verordnung da ist. Und wir sehen darin tatsächlich ein rechtsfreier Raum, der beseitigt werden muss, dahingehend, damit
also es endlich... Kirchenasyl abschaffen und Härtefallkommission abschaffen.
Genau. So könnte man es jetzt grob umschreiben, das kann man so tun. Ja. Faktisch ist aber so, dass die Härtefallkommission richtigerweise abgeschafft werden soll, weil sie ja Entscheidungen der unteren Asylbehörden, der kommunalen Asylbehörden, ja faktisch unterläuft. Und das Kirchenasyl ist ja faktisch bundesrepublikweit gar nicht geregelt. Und das regeln wir dahingehend, dass Kirchenasyl auch nur noch so angewendet werden kann, wie es bei jedem Privatmann auch angewendet wird, sprich, dass wir endlich Meldepflichten bekommen. Das ist doch der Hauptansatz.
Erkennen Sie an, ich meine, das ist ja das, worüber so eine Härtefallkommission auch befindet, dass es gut integrierte nicht-deutsche Bürger gibt, die hier eine Ausbildung gemacht haben, die hier leben, die hier von meins wegen auch noch Steuern zahlen, Familie gegründet haben und die dann trotzdem abgeschoben werden sollen. Diese Fälle ist ja immer wieder berichtet worden. Und dann gibt es so eine Härtefallkommission, die das möglicherweise dann wieder einkassiert. Dafür gibt es ja diese Härtefallkommission, die Sie jetzt abschaffen wollen.
Ausreisepflichtig ist es ausreisepflichtig. Ich glaube, das ist erstmal ein grundsätzlicher Punkt, den man sich klar machen muss. Und zweitens ist es so, dass die Thüringer Härtefallkommission mittlerweile in einer Masse diese Beschlüsse fasst, ohne sie konkret zu prüfen. Ja, wir haben das auch durch kleine Anfragen angefragt. Bevor ich so einen Gesetzesentwurf mache, informiert man sich natürlich und stellt halt fest, dass die Härtefallkommission mittlerweile ja, zwischen 50 und 100 Fälle pro Jahr beschließt, allein die Masse und die Sitzung, ich glaube, es sind 4 Sitzungen im Jahr, die da stattfinden, lassen doch gar nicht zu, dass die Einzelfälle tatsächlich konkret geprüft worden sind von dieser Härtefallkommission. Ja, es wird nicht mal hinterfragt, ob zum Beispiel derjenige, der jetzt den Härtefallantrag stellt, straffällig geworden ist. Ja, das sind alles so Punkte und dementsprechend halten wir die Härtefallkommission für völlig überflüssig, weil sie eben keine tiefen Prüfungen macht und wollen sie dahergehend abschaffen.
Weitere Fragen an Herrn Haseloff? Markus? Ja. Dazu noch, Ludwig?
Nee.
Anderes Thema dazu?
Nochmal zu, zu der Remigration. Jetzt gibt es ja, wie ich schon erwähnt, zum Beispiel Herrn Grah, der das massiv kritisiert. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich stehe zu Herrn Grah gar nicht. Weil Herr Grah für mich komischerweise eine politische Wendung hingelegt hat, die in meinen Augen viele Fragen offen lässt. Und der Mann hat jetzt, außer dass er im Bundestag sitzt, ja keine großartige Funktion mehr in der Partei. Dementsprechend muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Mann gar nicht beschäftige.
Vielleicht nochmal eine Frage daran anknüpfend. Sie haben ja vom das Thüringer Remigrationskonzept haben Sie erwähnt. Wie viele Remigrationskonzepte verschiedener Natur auf den verschiedenen Ebenen kennen Sie eigentlich, die in Ihrer Partei kursieren? Also das heißt ja, es gibt irgendwie auf Europaebene was, dann gibt es möglicherweise in anderen Landesverbänden was. Was kennen Sie da?
Also so konkret, wie wir es jetzt in Thüringen gemacht haben, sind wir, glaube ich, die Ersten, ja, die das so darlegen. Darauf sind wir auch sehr stolz. Da können wir, glaube ich, darauf stolz sein, dass wir die Ersten sind, die da wirklich ins Detail gegangen sind, die jetzt auch daraus Gesetzesentwürfe ableiten. Es gibt es sicherlich auf Bundesebene. Ich meine, am Ende des Tages liegt es ja schon, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, auch an der Gesetzgebung, ob ich mich auf Landesebene befinde, ob ich mich auf Bundesebene befinde, ob ich mich auf europäischer Ebene befinde. Was ich weiß, ist, dass René Aust, der ja auch aus dem Thüringer Landesverband kommt, derzeit an einem europäischen Remigrationskonzept arbeitet, welches ich aber noch nicht gesehen habe. Mhm.
Ludwig?
Ich wollte noch mal fragen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist ja auch soll ja das Polizeiaufgabengesetz jetzt in den Landtag eingebracht werden. Da gab es ja auch immer mal Signale von Ihrem innenpolitischen Sprecher Mühlmann, dass man dem nicht so zustimmt. Können Sie vielleicht noch mal kurz umreißen, welche Punkte für Sie denn so die Hauptkritikpunkte am PAG sind?
Kann ich Ihnen tatsächlich jetzt aus dem Stegreif nicht umreißen, müssten Sie noch mal den Herrn Mühlmann kontaktieren. Okay. Der ist da tiefer drin als ich.
Haben Sie sich in der Fraktion noch nicht vereinbart, wie Sie sich dazu verhalten wollen? Das findet dann nächsten Mittwoch statt.
Nächsten Mittwoch, genau.
Mhm. Okay.
Aber ich gebe Ihnen gerne den Kontakt zu Herrn Mühlmann.
Sie schicken Jens Kotter wieder ins Rennen um das Amt des Landtagsvize. Jetzt Blick auf die Tagesordnung zeigt uns ja, ich gehe mal davon aus, dass es am Ende auch so stattfindet, dass die Wahl Landtagsvize diesmal vor dem Richter- und Staatsanwaltswahlausschuss stattfinden soll.
Da habe ich eine andere Information. Also meine Kenntnis nach findet die Wahl der Richter- und Staatsanwaltswahlausschüsse wurde vor die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten.
Das ist jetzt im Ältestenrat so beschlossen worden.
Also die aktuellste Tagesordnung. Ich habe sie mit. Ich kann sie
gucken wir nochmal.
Aber das müsste man jetzt achten, dass noch so sein.
Vizepräsident Top 30 und Richter- und Staatsanwaltswahlausschuss Top 35.
Ich hab's hier komisch drin.
Ah, doch, hier. 30 wird nach der 35 aufgerufen, richtig.
Ja?
Genau. Kurzum, was sagt Ihnen diese Sortierung der Tagesordnung? Kriegen Sie Ihren Vizepräsidenten durch und wählen Sie dann Staatsanwaltswahlausschuss mit?
Vor allem sagt mir die Tagesordnung oder die Umsortierung der Tagesordnung, dass die anderen Parteien die Wahl des Vizepräsidenten versuchen, an die Wahl der Staatsanwälte und Richterwahlausschüsse zu knüpfen. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die man daraus mitnehmen kann. Und dementsprechend, ob der Herr Kötter gewählt wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir jetzt gerade nach dem Sonderplenum im Präsidium vertreten sind. Beim Sonderplenum wurde enorm deutlich, dass mittlerweile das Präsidium völlig parteiisch handelt.
Woran machen Sie das fest?
An den Ordnungsrufen. Wirklich willkürliche Ordnungsrufe. Also das ist mittlerweile für uns als Fraktion stellt sich das wirklich als ein massiver Eingriff in die freie Rede der Abgeordneten dar, für was man hier im Parlament mittlerweile Ordnungsrufe bekommt. Für die Zuschauer draußen ist es vielleicht gar nicht so sichtbar, aber der Eingriff auch oftmals des Landtagsdirektors Das Einwirken auf die Präsidenten, das ist beachtlich und dementsprechend haben wir uns auch entschlossen, jetzt einen Vizepräsidenten ins Rennen zu schicken, um da ein Stück weit den Versuch zu starten, wieder Neutralität im Präsidium herstellen zu lassen.
Könnten Sie sagen, welche Ordnungsrufe Sie konkret als willkürlich erachten?
Politischer Pinocchio beispielsweise.
Politischer Pinocchio? Und Pinocchio ist ja ein Phänomen für Lügner.
Die politische Debatte darf nicht mehr zugespitzt sein. Ein politischer Pinocchio ist ja eine Einordnung. Ja, wir haben dann zum Beispiel auch, der Fraktionsvorsitzende von uns hat auch den Ordnungsruf bekommen, glaube ich, weil er I.M. Meyer gesagt hat. Es ist ja eine Auslegungssache. Ja? So, und das ist... Das ist der Innenminister. Warum nicht?
Wird nicht I.M. abgekürzt?
Na doch. Ja, aber selbstverständlich. Wir haben das sogar mal beim Innenministerium anfragen lassen, ob I.M. tatsächlich auf die DDR-Zeit zurückzuführen ist. Und selbst das Innenministerium könnte uns das nicht beantworten. Also dementsprechend ist das doch völlig haltlos, dass I.M. darauf abzielt. Ja, I.M. ist Innenminister, I.M. Meyer. So. Und dafür gibt es mittlerweile hier Ordnungsrufe. Wir standen kurz davor im Land... Ja, und weil es niemand sagt, dürfen wir es nicht sagen. Nee, das ist kein typischer Höcke, das ist im Endeffekt eine völlige Auslegungssache. Wie gesagt, wir machen uns das zu eigen, das zu nutzen und dafür kann es doch keinen Ordnungsruf geben. Wir standen kurz davor, dass der Fraktionsvorsitzende aus dem Plenarsaal geschmissen werden sollte durch die Sitzungsleitung. Wo können wir denn hin?
Linksextremistischer Innenminister ist für Sie auch kein Ordnungsruf wert?
Nein.
Warum nicht?
Weil wir müssen uns laufend als Rechtsextremisten betiteln dafür lassen. Nein, dafür gibt es häufigerweise keine Ordnungsrufe. Und genau das ist der Punkt, ja, dass hier eine Ungleichbehandlung stattfindet. Wir müssen uns als Brunnenvergifter teilweise beschimpfen lassen im Plenum, wofür es auch keine Ordnungsrufe gibt. Ja. Das gehört doch zur Ehrlichkeit dazu. Das ist ja für jeden mittlerweile wirklich offenkundig zu sehen draußen.
Sie sagten, dass die anderen Parteien die Wahlen aneinander koppeln wollten, aber das hat ja auf Ihrer Seite angefangen, dass Sie das aneinander binden wollten. Wie sieht es denn aus? Würden Sie dann, wenn Ihr Vizepräsident gewählt wird, würden Sie dann auch Richterwahlausschuss und Staatsanwaltswahlausschuss wählen?
Wir betrachten diese zwei Wahlen unabhängig voneinander.
Jetzt wieder? So auch mal anders?
Naja, man ist ja lernfähig. Ja. Wir haben ja mitbekommen, wie der Verfassungsgerichtspräsident in einem Interview ganz locker flockig einfach schon mal vorweggenommen hat, ich glaube letzte Sommerpause war das, wie das Gericht sich schon Gedanken macht, um dieses ganze Szenario zu umgehen und eben mit dem Verweis darauf, dass man die Wahlen nicht aneinander knüpfen kann und darf. Und dementsprechend werden wir uns da selbstverständlich dran halten und werden die Wahlen nicht aneinander knüpfen.
Gut, wenn Sie nicht knüpfen, haben Sie vor, die Vorschläge der anderen Parteien vom Richterwahlausschuss und Staatsanwaltswahlausschuss mitzuwählen?
Ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist, wir werden die anderen Fraktionen anschreiben, dass sich Kandidaten bitte bei uns in der Fraktion vorstellen und dementsprechend wird dann unsere Fraktion entscheiden. Aber vorstellen sollten Sie sich schon mal.
Also, es ist nicht mehr so, dass Sie total blockieren.
Wir haben noch nie total blockiert,
nein,
Herr Bernhard.
Nein.
Ich weiß, dass Sie das so sehen, aber wie gesagt, das können Sie gerne so sehen, wir sehen das anders.
Ja, Ihr Fraktionsvorsitzender hat hier vor Monaten noch auf dem allerhöchsten Baum gesessen und hat die Preise immer höher geschraubt.
Ja? Ich habe ja gerade von Lernfähigkeit gesprochen. Ich glaube, das unterscheidet uns ja grundsätzlich. Es unterscheidet uns ja schon grundsätzlich von anderen Parteien.
Also Sie meinten, Herr Höcke ist lernfähig?
Nee, die gesamte AfD ist lernfähig. Okay. Ja. Man entwickelt sich in Positionen weiter. Vielleicht sollten sich andere Parteien da auch mal ein Beispiel dran nehmen.
Und Sie schlagen jetzt vor, nur um es zu verstehen, dass die Kandidaten sich in der AfD-Fraktion vorstellen?
Genau. Ja, Sie wollen von der AfD-Fraktion gewählt werden, sollten Sie sich schon dort vorstellen.
Das hat noch nicht stattgefunden, das erste Mal, ne? Dass Sie das machen.
Nee, das hat nicht. Nee, wir haben das beim letzten Mal schon angeboten.
Wir haben schon mal angeboten,
das wurde unbeantwortet gelassen, beziehungsweise abgelehnt. Und wir werden das wieder anbieten und dann können die Parteien ja selber entscheiden, ob sie ihre Kandidaten zur Vorstellung
schicken. Eine Minute haben wir noch, Ludwig, letzte Frage.
Eine Nachfrage dazu. Hat es in der letzten Legislaturperiode auch dieses Angebot der AfD gegeben, dass Kandidaten sich vorstellen?
Ich habe in der letzten Legislaturperiode noch nicht im Thüringer Landtag gesessen, deswegen kann ich Sie nicht sagen. Nee, muss ich nicht wissen. Nee. Warum soll ich das wissen?
Lernfähigkeit.
Ja. Sehen Sie mal, wie die Fraktion sich weiterentwickelt, seitdem ich da bin, oder Herr Bernhard?
Aber nur noch mal eine Frage. Also Sie sagten ja, Sie haben das schon mal angeboten, dass die Kandidaten der anderen Fraktionen für die beiden Ausschüsse sich sich vorstellen. Ja. Und wie ist das ausgegangen?
Habe ich ja eben ausgeführt. Die Einladung wurde rausgeschickt, darauf wurde entweder gar nicht reagiert oder abgelehnt.
Also gar nicht oder abgelehnt?
Von allen vier Fraktionen. Ja.
Von allen gleich.
Nur ganz kurz noch, wir haben es nämlich 12.20 Uhr. Haben Sie eine aktuelle Stunde angemeldet?
Nein.
Nicht? Okay. Dann sind wir pünktlich fertig. Herr Hafner, schönen Dank. Weiter zu. Wer kommt jetzt? Ich glaube, der ist ja. Sie haben zu kommen, ne?